Unser neuer Kooperationspartner ist die Primus Valor AG und ist deshalb ein sehr spannender Immobilienmarktteilnehmer, weil sie einen sehr klaren Fokus haben auf Wohnimmobilien im Segment bezahlbares Wohnen als nachhaltige und zugleich rentable Form der Vermögensanlage. Und zwar funktioniert das in Fonds. Dazu haben sie auch aktuell einen im Vertrieb, nämlich die Immochance Deutschland 14 Renovation Plus, kurz mit dem Kürzel ICD 14 R Plus mit dem Pluszeichen. Und zwar sind die Fonds deshalb spannend, weil sie eine sehr breite Streuung über mehrere hundert Objekte pro Fonds haben, an wirtschaftsstarken Standorten, allerdings abseits von den hochpreisigen Großstädten, und deshalb bietet er ein solides Fundament für langfristige Investments. Wenn euch das interessiert, haben wir einen Link in den Shownotes. Schaut gerne bei der Primus Valor AG vorbei. Die Primus Valor ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, günstig erworbene Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial baulich und energetisch zu sanieren, aufzuwerten und dann aber dem Wohnungsmarkt dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wünschen wir euch spannende Insights und viel Spaß bei der heutigen Episode. Stopp beim Preiszuwachs, Delle oder Trendumkehr. Die neuen Zahlen des EW Wohnindex sind gerade raus und das ist unser Thema heute in der 1A Lage. Es geht dabei um die Neuvertragsmieten, aber auch um die Verkaufspreise, und dort gibt es einen überraschenden Rückschlag. Wie geht es also weiter im Wohnungsmarkt? Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was sind die Kernergebnisse des EW Wohnindex? Was sind die Gründe für den Rückschlag bei den Preisen? Gibt es in den Entwicklungen regionale Unterschiede? Welche Städte haben sich besonders stark entwickelt? Und worauf müssen sich die Anleger in 2026 einstellen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Primus Valor AG, einem der führenden Anbieter geschlossener alternativer Investmentfonds für Immobilien, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wartner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir mal wieder neben den Zinsen über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich das Thema Preise. Und da gibt es eine Neuerung, eine Entwicklung, die wir so nicht haben kommen sehen und die wir nicht erwartet haben, nämlich einen Rückschlag beim Preiszuwachs. Das zeigen die aktuellen Zahlen des IW, und darüber müssen wir natürlich reden. Dafür haben wir ihn hier, unseren fleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, ihr habt den neuen IW Wohnindex rausgebracht. Da beschäftigt ihr euch mit den Preisen der Immobilien in Deutschland, sowohl was die Neuvertragsmieten angeht, aber auch was die Verkaufspreise angeht. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, was sind die Kernergebnisse des IW Wohnindex, damit wir mal die Grundlage haben für die weitere Diskussion.
Genau, wir ermitteln ja vierteljährlich die Entwicklung bei Neuvertragsmieten und bei den Preisen von Eigentumswohnungen als auch Ein- und Zweifamilienhäusern. Und wir haben, wenn man sich erinnert, hatten wir die letzten Quartale eigentlich eine relativ stabile Entwicklung. Die Mietentwicklung ist ein bisschen abgeflacht, hatten wir festgestellt. Wir waren ja teilweise schon bei 5% und mehr Mietsteigerung pro Jahr. Das ist etwas runtergegangen auf unter 4%, und bei den Preisen hatten wir kontinuierliche Zuwächse. Wir hatten also den Turnaround geschafft. So, und jetzt die Ergebnisse gehen ein bisschen weg von dem, was wir bisher hatten. Also bei den Neuvertragsmieten sehen wir jetzt wieder eine leicht stärkere Preisentwicklung. Die Neuvertragsmieten sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,1% gestiegen, also etwas stärker als vorher. Gegenüber dem Vorquartal sind das 1,1%, also durchaus beachtlich. So, und bei den Eigentumswohnungen und bei den Zweifamilienhäusern, da sehen wir aber, dass der Preisauftrieb etwas ins Stocken gekommen ist. Also gegenüber dem Vorjahresquartal liegen wir bei den Eigentumswohnungen immer noch bei 3,8% im Plus, und bei den Ein- und Zweifamilienhäusern sind es 2,8%. Aber entscheidend ist, was ist gegenüber dem Vorquartal passiert. Und da sehen wir bei den Eigentumswohnungen 0,2% Anstieg, also eigentlich eine Null. Und bei den Ein- und Zweifamilienhäusern ein Minus von 0,9%. Ja, also das heißt, es geht wieder in die andere Richtung. Und das ist doch interessant. Also wir haben eine stärkere Mietentwicklung als vorher, aber eine schwächere beziehungsweise teilweise sogar negative Entwicklung bei den Eigentumspreisen. Und was vielleicht auch mal interessant ist, wir hatten ja so im ersten Quartal 22 den Hochpunkt, was die Preisentwicklung angeht. Wenn man das damit mal misst, sehen wir bei den Mieten plus von 18,2% und bei den Eigentumswohnungen minus von 6,9% und bei den Ein- und Zweifamilienhäusern minus von 8,5%. Also das heißt, wir sind immer noch ein gutes Stück unter dem Hochpunkt in der Immobilienpreisentwicklung und gerade bei den Einfamilienhäusern ist dieses Gap auch noch mal ein bisschen größer geworden.
Nochmal zum Verständnis, das sind keine deflationierten Preise, sondern reale, richtig?
Das sind nominale Preise, genau. Nominale. Also wenn du es jetzt nochmal real vergleichst, klar, dann sind wir sogar nochmal tiefer unter dem Hochpunkt von 2022.
Genau, also inflationsbereinigt haben wir hier sozusagen eine noch dramatischere Entwicklung zu verzeichnen. Was sind die Gründe für den Rückschlag? Gibt es da etwas, wo man sagt, das liegt auf der Hand, das ist es irgendwie, das kann man als Grund so angeben oder ist es erstmal nur ein Ups?
Also tatsächlich, wenn man uns aufmerksam zuhört und mir aufmerksam zuhört, dann war ich ja schon recht überzeugt, dass die Preisentwicklung sich einfach so fortsetzt. Insofern ist es jetzt schon auch ein bisschen überraschend. Wie kann man es erklären? Ich finde, zwei Dinge sind heranzuziehen. Das eine ist, wir haben gerade Ende des letzten Jahres schon gesehen, dass die Zinsen nochmal nach oben gegangen sind. Das kann natürlich schon auch die Kauflust getrübt haben und kann dazu führen, dass eben gerade bei den Preisen etwas schwieriger ist. Das andere ist vielleicht eher so ein technisches Thema, wir nutzen ja Angebotspreise, also wir bereinigen die und wir nutzen dann unser hedonisches Verfahren, um eben Vergleichbarkeit auch zu haben. Das ist alles wunderbar, aber es ist natürlich so, dass gerade Ende des Jahres viele schon auch so eine Immobilientransaktion durchziehen wollen. Also wenn wir einen Verkäufermarkt haben, also die Immobilien besonders knapp sind, dann kann das natürlich sein, dass du dann auch einen stärkeren Aufschlag noch bekommst, weil eben ganz viele noch kaufen wollen unbedingt Ende des Jahres. Aber es kann natürlich sein, dass eben auch zum Ende des Jahres viele unbedingt verkaufen wollen und das realisieren wollen. Und um das zu erreichen, ist man dann vielleicht bereit, gerade in einem Markt, der eben ein bisschen schwieriger ist, wo die Käufer noch nicht so zugreifen wollen, dann auch den Verkaufspreis etwas abzusenken. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da dieser Effekt auch mit reinspielt. Wenn das so ist oder wenn beide Themen so sind, wir sehen bei den Zinsen schon wieder eine leichte Entspannung und naja, vielleicht werden jetzt, also ich könnte mir schon vorstellen, erstes Quartal dreht sich das dann auch wieder etwas. Was aber interessant ist, dass die Mieten doch ein bisschen stärker steigen und das passt ein bisschen zu der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir haben. Wir haben jetzt gesehen, die wirtschaftliche Entwicklung war ein bisschen besser sogar als erwartet. Ja, wir haben jetzt im letzten Jahr 0,2% Wachstum gehabt. Damit ist natürlich niemand zufrieden, aber es ist besser als erwartet. Und es gibt ja einige, die sagen, es geht dieses Jahr ein bisschen mehr aufwärts. Und das würde natürlich dann auch die Mieten vielleicht sogar noch ein bisschen weiter treiben. Und naja, es kann natürlich auch durchaus sein, dass es nachdem jetzt eher wieder mehr gekauft und weniger gemietet wurde, jetzt wieder ein bisschen Wechselspiel ist und das eben auch erklären, dass jetzt die Mieten ein bisschen stärker wieder angezogen sind als die Preise.
Ist das regional überall gleich oder gibt es auch da Unterschiede? Kann man das vielleicht irgendwie, wenn ihr sozusagen das Aggregat anschaut, also sozusagen die Summe aller Beobachtungen, kann man das regional runterclustern und sagen, es gibt Gewinner- und Verliererregionen? Das wäre ja interessant.
Also wir schauen uns schon natürlich unterschiedliche Regionen an. Wir haben jetzt ja nicht für alle Städte diese Entwicklung. Wir machen nochmal eine Sonderfolge, wo wir dann eben für die 70 Großstädte tatsächlich die Ergebnisse jetzt haben. Wir haben jetzt aber hier die Unterschiede zwischen den Regionstypen. Und da unterscheiden wir eben zwischen den Top 7, also den größten Städten in Deutschland, dem Umland dieser Top 7, den weiteren Großstädten insgesamt, deren Umland und den sonstigen. Und was man schon sieht, ist, gerade wenn wir jetzt gegenüber dem Vorjahresquartal uns das anschauen, dass wir doch unterschiedliche Preisentwicklungen haben. Also bei den Top 7 haben wir eigentlich mit die schwächste Entwicklung gerade. Also die Mieten sind im gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,9% nur gestiegen. Die Preise für Einfamilienhäuser um 1,6% und bei den Eigentumswohnungen sind 2,6%. So, und deutlich stärker ist es dann im Umland. Da sehen wir dann bei den Eigentumswohnungen beispielsweise 4,7% und bei den Mieten 4,8%. Und besonders stark ist eigentlich gerade die Entwicklung in den anderen Großstädten. Also das sind dann die nächstgrößeren, sowas wie Karlsruhe, sowas wie Bremen gehört dazu, Kiel, ja, um ein paar zu nennen. Da haben wir jetzt bei den Eigentumswohnungen immerhin 5,5% und in der Miete 4,5%. Also das heißt, es differenziert sich immer noch ein bisschen aus. Und wenn wir es jetzt gegenüber dem Vorquartal betrachten, wir haben eigentlich sehr viel negative Vorzeichen, gerade bei den Einfamilienhäusern, das ist überall runtergegangen, ist aber gerade bei den Top 7 nochmal deutlicher runtergegangen, minus 1,4%. In dem Umland der Großstädte dagegen waren es nur minus 0,3%. Also da sieht man schon eine Spreizung. Und bei den Eigentumswohnungen sehen wir eigentlich nur bei den Landkreisen leichten Rückgang und auch in den Großstädten auch wieder die stärkste Steigerung mit 0,7%. Also es gibt so eine gewisse Verlagerung vielleicht von den Top-Großen, von den Groß-, nein, von den Metropolen zu den nächstgrößeren Städten, ne, und deren Umland.
Okay, das heißt, die größten Verlierer machst du jetzt wo aus?
Naja, es sind eigentlich die Top 7, die sich relativ schlecht entwickelt haben. Das ist vielleicht auch überraschend, wo man die ja immer so als Bank auch wahrnimmt, aber es scheint gerade dort ein bisschen schwächere Entwicklung zu geben.
Welche Städte haben sich denn besonders stark entwickelt? Kann man die clustern nach irgendeinem Prinzip? Kann man sagen, also die B-Lagen, also ab Top 8, und dann am besten im Umkreis von München, Starnberger See oder Hamburg, Berlin, wo sind sie die Gewinner? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Wir haben jetzt hier nur die größten 10 Städte erstmal. Und wenn man da mal sich anschaut, die Preisentwicklung, dann stellen wir tatsächlich fest, am stärksten haben die Preise nachgegeben in Leipzig, minus 1,5% gegenüber dem Vorquartal und in Köln, minus 1,3%. Beide Städte stehen aber so im Jahresvergleich noch relativ gut da, 3,7% in Leipzig und 4,9% in Köln. So, und wer hat besonders stark zugelegt jetzt gegenüber dem Vorquartal? Das ist zum Beispiel Hamburg, ja, 0,7% oder Frankfurt, 2,3%. Ja. Aber wenn wir es jetzt mal so im Jahresvergleich uns anschauen, stellen wir fest, überraschend Dortmund, was man jetzt auch nicht so als Top-Metropole, aber gehört halt zu den 10 größten Städten, die legen mit 5,5% kräftig zu und Köln ist noch mit 4,9%, Düsseldorf 4,7%. Also, ne, die ganz großen, gerade Berlin schwächelt doch ein bisschen, 1,8% gegenüber dem Vorquartal, gegen Vorjahresquartal und 0,3% gegenüber dem Vorquartal. Und auch München mehr oder weniger Stagnation. Ne, das ist schon interessant. Und bei den Mieten, auch da sehen wir, es gibt eine Differenz. Leipzig ist da nach wie vor sehr stark mit 5,9%, Hamburg 5,4% jeweils gegenüber dem Vorjahresquartal. Gegenüber dem letzten Quartal, muss man sagen, hat da vor allen Dingen Köln zugelegt. Ist auch wieder spannend, ne? Switcht so zwischen Kaufen und Mieten. 3,7% alleine gegenüber dem letzten Quartal. Und eben relativ stark auch, naja, dann ist es schon nicht mehr so stark, aber 3,5% in Leipzig und 0,8% in Hamburg. Also es differenziert sich relativ stark aus, ne? Und das ist doch eigentlich eine spannende Entwicklung, dass wir hier doch sehr, sehr, ja, vielleicht nicht ganz berechenbare Entwicklungen haben.
Aber wenn man sich das mal so auf der Map anguckt, also Hamburg ist ziemlich allein groß im Norden, Berlin relativ allein groß im Osten, Dann haben wir mit München relativ allein groß im Süden. Und dann haben wir die drei Gewinner. Das ist Dortmund, Düsseldorf und Köln. Die liegen natürlich irgendwie im Cluster dicht beieinander in Wahrheit ja urbanen Räumen. Also, dass das eingeteilt wird in unterschiedliche Städte, ist ja manchmal so ein bisschen abstrus aus Hamburger Sicht wenigstens irgendwie. Dann kommt man an das Ende eines Ortsschilds und da fängt dann gleich der nächste Ort schon an. Also hat man ja in NRW öfter mal. Das ist ja alles sehr, sehr dicht besiedelt. Ist das vielleicht eins der Geheimnisse, dass man sagt, so die urbanen Räume sind vor allen Dingen stark oder und die Monolithen auf der Landkarte sozusagen ein wenig unter Druck? Das würde auch dazu passen, dass natürlich irgendwie die Mieten in den drei alleinstehenden Metropolen in Anführungsstrichen überproportional stark gestiegen sind. Weil wo soll man denn hin? Man muss rein. Aber in NRW hat man eine ganze Menge Ausweichmöglichkeit. Ist das irgendwas, was man daraus ablesen kann?
Naja, Gegenthese, also Berlin hat jetzt auch nicht die starke Mietentwicklung. Ja, da haben wir jetzt gegenüber dem Vorjahresquartal gerade mal 0,7%. Aber München, Hamburg, hast du recht, die sind relativ stark bei der Mietentwicklung.
Da will man halt auch hin. Ne? Also Berlin mit der Politik und so. Also sorry, liebes Berlin, aber weißt du?
Ich glaube, das, was tatsächlich sich geändert hat, jetzt gerade im, wir sind jetzt Daten aus dem letzten Jahr, ist tatsächlich das Thema Zuwanderung. Und das ist ein Thema, das werden wir nochmal intensiver aufgreifen. Aber die Zuwanderung hat sich tatsächlich merklich abgeschwächt. Wir hatten ja teilweise jetzt Jahre gehabt mit 400.000 bis 500.000 Zuwanderern pro Jahr. Das sind im letzten Jahr, es gibt noch keine kompletten Statistiken, aber es könnte so um 30-40% zurückgegangen sein. Je nachdem, wie das der Dezember ausgefallen ist und der November, da lagen noch keine Zahlen vor, vielleicht sogar noch stärker. Ja, also das heißt, wir haben einen Rückgang in der Zuwanderung. So, und von der Zuwanderung, ich meine, klar, da gibt es die Zuwanderung durch Flüchtlinge, die ist deutlich runtergegangen, aber eben auch durch Arbeitskräftemigration. So, die Fachkräfte, die Arbeitskräfte, die sind natürlich vor allen Dingen nach Berlin, nach Hamburg, gerade diese besonders großen Städte gegangen. Und es könnte deswegen sein, dass sich da die Entwicklung natürlich ein bisschen stärker abschwächt. Ein Standort wie Dortmund dagegen hat traditionell wahrscheinlich nicht so viel Zuwanderung. Ja, also dadurch könnte sich ein bisschen was verschoben haben. Dazu kommt natürlich aber auch die Frage des Wohnungsangebots. Wie viel Angebot gibt es denn tatsächlich noch? Und wir sehen ja gerade auch, und die Kollegen aus Kiel haben dazu ja auch eine Veröffentlichung gemacht, es sind deutlich weniger Mietangebote. Und das wiederum ist gerade in den Großstädten der Fall. Und ich würde sagen, wesentlicher Grund ist, dass gerade in den ganz großen Städten die Leute einfach gar nicht mehr umziehen. Es ist so schwierig geworden, umzuziehen, und diejenigen, die umziehen wollen, die müssen dann entsprechend noch tiefer in die Tasche greifen. Und das ist sicherlich auch ein Thema. Also wir haben hier unterschiedliche Entwicklungen, glaube ich, die es vielleicht einfach schwer machen, hier zu prognostizieren. Ich glaube aber, dieses Thema Zuwanderung, das ist etwas, was noch sehr, sehr wenig berücksichtigt wird. Man könnte sagen, die Politik hat da irgendwo schon Erfolg. Ja, man wollte ja auch ein bisschen die Zuwanderung reduzieren, aber eigentlich wollte man ja nur die illegale und die Flüchtlingsmigration vielleicht etwas eindämmen, aber es könnte sich eben auch auf die Arbeitskräftemigration auswirken. Und das hätte natürlich auch Rückwirkung auf den Immobilienmarkt und mitunter natürlich auch auf die Dienstleister, die sehr erfolgreich sind in diesen Städten. Also von daher, das ist nochmal was, was wir sicherlich nochmal gesondert beobachten und bewerten werden, wenn wir die vollständigen Zahlen haben. Aber das schon mal hier als Hinweis. Gibt es sogar Diskussionen jetzt, inwiefern das auch die langfristigen Bevölkerungsprognosen schon treffen kann, je nachdem, wie sich das Thema Zuwanderung dann eben auch längerfristig entwickelt.
Genau, dazu zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob du es so aus dem Ärmel schütteln kannst. Weißt du, wie das Verhältnis ist zwischen Arbeitskräftemigration und asylsuchenden Migration? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, hast du eine Idee, warum die Arbeitskräftemigration rückläufig ist?
Also da gibt es natürlich keine so festen Quoten zwischen der Arbeitskräftemigration und der Flüchtlingsmigration. Das hängt eben sehr, sehr stark davon ab, welches Motiv vielleicht vorherrschend ist. Und wir haben natürlich erlebt, Ukraine-Krieg, dann steigt eben die Flüchtlingsmigration natürlich sehr stark an, oder 2015 die starke Migration der Syrer nach Deutschland. So, und das sind natürlich Ereignisse, die stellen das in den Schatten. Ich weiß aber noch so in den 2010er Jahren, wir haben immer grob gesagt 80% Arbeitskräftemigration, 20% Flüchtlingsmigration. So, das könnte so in etwa sein, wobei wir natürlich gerade in den letzten Jahren sehr viele Ukrainer hatten, die nach Deutschland gekommen sind, aufgrund des Krieges in der Ukraine. So, das hat sich jetzt ein bisschen abgeebbt. Das Thema Arbeitskräftemigration, da ist eine spannende Entwicklung. Wir haben immer weniger Arbeitskräftemigration aus der Europäischen Union heraus. Also früher typischerweise viele Polen zum Beispiel nach Deutschland gekommen oder aus anderen osteuropäischen Ländern. Tatsächlich ist die wirtschaftliche Dynamik in Osteuropa aber teilweise besser als in Deutschland. Und die fragen sich deswegen, naja, warum soll ich jetzt nach Deutschland kommen? Ne? Da kriege ich die schlecht bezahlten Jobs, aber die gut bezahlten, die gibt's eben wenig. Ne? Und dann sind die Perspektiven in anderen Ländern oder eben in den Heimatländern deutlich besser. So, und wir holen mehr Arbeitskräfte aus Indien beispielsweise oder aus Südamerika, aber das ist eben auch, je nachdem, ist Deutschland aufgrund der wirtschaftlichen Lage vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv und man schaut sich dann eben nach Alternativen um. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns eben klar machen müssen. Wir wollen natürlich nach wie vor Migration. Wir brauchen auch Menschen, die hier arbeiten wollen, aber da müssen wir uns um die eben bemühen. Ja, und ich glaube, die Politik ist vielleicht manchmal auch zu wenig differenzierend, zu sagen, wen wollen wir und wen wollen wir eben nicht. Ja, und das ist vielleicht manchmal dann zu pauschal und das hat sicherlich dann auch Effekte auf die Arbeitsmarktmigration. Man muss allerdings auch sehen, das ist eben häufig in so Wellen. Wir haben eben Nachholeffekte nach Corona gehabt, dass dann eben Menschen nicht kommen konnten aufgrund von Corona. Dann gab es die Nachholeffekte und das ebbt jetzt vielleicht wieder ein bisschen ab. Und mit dem nächsten Boom, den wir hoffentlich haben im Arbeitsmarkt, kommt ihr dann vielleicht auch wieder.
Ja, wo immer der herkommen soll. Aber wir bleiben optimistisch. Das ist ja dein Berufskredo, ne? Optimismus in der Zukunft.
Zuversicht. Also, Zuversicht,
genau. Man nennt es Zuversicht. Das ist ganz ordentlich unter den Wissenschaftlern. Okay, dann lass uns noch kurz drauf schauen, worauf müssen sich dann Anleger 2026 einstellen? Rückläufige Preise bei Wohneigentum derzeit, was ja zunächst einmal vielleicht auch eine gute Nachricht ist für all diejenigen, die dann eben vielleicht doch kaufen wollen, auch zu höheren Zinsen. Wir haben weiter eine ordentliche Mietentwicklung. Was bedeutet das alles für den Anleger?
Ja, die Daten machen es jetzt nicht einfacher, muss man vielleicht sagen. Ne? Also auf der einen Seite ist natürlich für Anleger die Entwicklung der Neuvertragsmieten positiv. Dass es aber bei den Preisen so einen gewissen Rückschlag gibt, naja, das ist natürlich, wirft zumindest Fragen auf. Ne? Wobei ich mir schon vorstellen könnte, der eine oder andere sagt jetzt, ach, das ist doch super, das gibt doch wieder gute Einstiegschancen. Ne? Also so kann man das sicherlich auch unterschiedlich interpretieren. Ich glaube, was das Ganze deutlich macht, wir haben nicht diesen stabilen Aufschwung, wie wir ihn in den 10er Jahren hatten, wo es immer nur eine Richtung gab, sondern es gibt eben eine gewisse Fluktuation, es gibt unterschiedliche Erwartungen. Das Ganze, der Preisaufschwung ist in sich noch nicht so gefestigt. Ja? Das gibt eben auch Chancen, glaube ich, für den einen oder anderen. Und was sicherlich auch wichtig ist, sind die Zinsen. Ja, die Unsicherheit über die Zinsentwicklung ist groß. Ich hatte gesagt, wir hatten Ende letzten Jahres eben diesen kleinen Aufschwung bei den Zinsen im Sinne von Zinsen sind eben höher gegangen. Und das kann eben schnell auch solche Rückschläge verursachen. Und insofern bleibt der Markt da etwas volatiler. Ich denke aber, dass es trotz dessen am Ende des Jahres ein deutliches Plus geben wird bei den Preisen, ganz einfach deswegen, weil wir eben diese Knappheit im Wohnungsmarkt haben. Wir sehen, dass die Bautätigkeit nach wie vor nicht so fliegt. Die Fertigstellungen hinken sowieso den Baugenehmigungen hinterher. Das heißt, es ist nach wie vor absehbar, dass wir nochmal runtergehen, was die Fertigstellung angeht. Und auch wenn wir jetzt weniger Zuwanderung haben, bleiben Wohnungen eben knapp. Ja, und das heißt, die Perspektiven sind nach wie vor da. Ich bin auch noch nach wie vor davon überzeugt, dass wir einen zunehmenden Gleichschritt zwischen Mieten und Preisen erleben werden. Aber wie gesagt, das Ganze ist eben nicht so stetig, wie sich das mancher vielleicht gerne wünscht. Aber für denjenigen, der dann eben solche Volatilitäten und solche Chancen, die damit verbunden sind, eben zu nutzen weiß, ist das ja auch ein spannender Markt.
Kurze Frage noch, was erwartest du für eine Inflation für dieses Jahr? Jetzt natürlich Krisen wie Kriege und so weiter mal ausgenommen, aber wenn wir jetzt irgendwie ein ansonsten normales, in Anführungsstrichen, politisches Jahr haben, was hast du für eine Inflationserwartung?
Also die Inflationserwartungen lagen eigentlich so wirklich bei 2%, ja, dass man gesagt hat, die EZB schafft das Ziel, erreicht das Ziel. Wenn wir jetzt aber schon wieder die neuen Zolldiskussionen nehmen, ja, Stichwort Grönland und Vergeltung und Gegenvergeltung und so weiter, dann kann das natürlich auch schnell wieder in so einen Handelskrieg auch münden. Ja. So, und das führt vor allen Dingen natürlich zu steigenden Preisen. Ja. Also wenn du die Zölle erhöhst, dann trifft das immer die Verbraucher. Die können dann möglicherweise ausweichen, aber es wird in der Regel halt teurer und das geht in die Inflation und das kann natürlich auch die Zinsen treiben, ja, je nachdem. Andererseits kann das auch natürlich eine Zentralbank dazu müßigen zu sagen, okay, wenn die Wirtschaft jetzt dadurch runtergeht, dann muss ich auch reagieren und in dem Rahmen, den ich kann, versuche ich die Zinsen dann tatsächlich zu senken. Also auch das ist nicht so einheitlich. Insofern gibt es da auch keine eindeutige Antwort. Ich würde aber bis Weiteres davon ausgehen, die Inflation bleibt eher niedrig und wir erreichen die 2%. Sprich, vielleicht hegt sich das Ganze auch ein.
Zuversicht auf die vogtländische Art. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du noch eine Frage hast, die wir nicht bearbeitet haben, schreib sie mir bitte gerne, die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für die neuen Zahlen und die Ausblicke und Einblicke in die letzten, ins letzte Quartal und vielleicht auch ein bisschen mit Zuversicht auf das Jahr 26. In diesem Sinne, macht's ganz gut, genießt das Wetter draußen und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn du einen erfahrenen Anbieter für rentable Immobilienanlagen suchst, bist du bei der Primus Valor AG genau richtig. Seit nahezu 20 Jahren begleitet ein starkes Netzwerk aus Spezialisten den gesamten Investmentprozess von günstigen Ankäufen über fachkundige Renovierung und energetische Sanierung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Du interessierst dich für Immobilieninvestments im stark nachgefragten Segment bezahlbares Wohnen? Dann informiere dich jetzt bei der Primus Valor AG auf der Website unter www.primusvalor.de und dort findest du qualifizierte Ansprechpartner und weiterführende Informationen.